Mehr als 7 Leben. Es passen viele Katzenleben in ein Menschenleben. Zu viele. Denn manche bleiben nur kurz bei uns, wir sind Zwischenstation, oft ohne das zu wollen. Ich erinnere mich zum Beispiel gut an Molle Einzahn, der als eine Art Witwer zu mir gekommen war. Für eine Waise war er zu alt. Seine Besitzerin war gestorben und er landete nach vielen Umwegen bei mir. Sie können sich ja nicht aussuchen, wo sie hinkommen, Tiere, die plötzlich überflüssig geworden sind. Aus dem Liebling wird ein Scheidungsüberbleibsel oder die Besitzer sind plötzlich allergisch geworden, was im Klartext häufig macht zu viel Arbeit heißt. Manchmal sind sie Erbstücke, die keiner will. So einer war Molle Einzahn, riesig, schwarz, ziemlich übergewichtig, mit einem verbliebenen Eckzahn, der eines Ebers würdig gewesen wäre. Er war reich an Besitz, brachte das ganze Gerümpel mit in die neue Beziehung, wofür die Haustieraccessoire-Industrie einsamen älteren Menschen viel Geld aus der Tasche zieht. Kratzbäume, diverse heftig gemusterte Betten, mehrere überdachte Katzenklos, Plüschhöhlen und tonnenweise unberührt aussehendes Spielzeug. Das war seine Mitgift. Sie füllte ein ganzes Auto. Er tat mir furchtbar leid. Ich war aber nicht willens, fürderhin mit diesem Kram zu leben. Also weg damit. Ein Klo, ein Korb, ein paar Wollmäuse, das war's. Molle sah nicht aus, als ob ihm etwas von den Sachen fehlte. Er schien nach etwas anderem zu suchen, unaufdringlich, aber unübersehbar. Seine Besitzerin hatte ich nicht gekannt. Ich konnte mir beider Leben aber gut vorstellen. Eines der Wunder, wenn man Katzen hat und alles gut geht, ist, dass man seinem eigenen Leben und Altern wie in einem sanften Zeitraffer zuschauen kann. Die Kindheit dauert nur wenige Monate mit Ungeschicklichkeit, die einem keiner übel nimmt, übergroßer Neugier, Tollkühnheit und der Fähigkeit, unmittelbar aus dem Toben in den Tiefschlaf zu fallen, gleicht sie der unseren. Pubertät gibt's auch. Die Sache wird in den meisten Fällen tierärztlich gelöst, das ist nicht schön, aber notwendig. Das Erwachsenenalter unseres Katers oder unserer Katze ist geprägt von Einsicht in die Ordnung der Dinge und dem deutlichen Wunsch, diese selbst zu bestimmen. Sie entwickeln Marotten und feste Gewohnheiten, lassen sich ungern was vorschreiben und schätzen gutes Essen, was man in vielen Fällen auch sieht. Dass es da Parallelen zum Menschenleben gibt, wird niemand bestreiten wollen. Molle war über all diese Phasen schon hinaus. Ich konnte ihn mir nicht als Kätzchen vorstellen. An ihm konnte ich sehen, wie das Alter sein würde, für mich wahrscheinlich auch. Er war ein ziemlich unbeweglicher Kater, melancholisch, aber den Annehmlichkeiten des Lebens durchaus zugetan. Wir mochten uns. Er lag gern auf meinem Schreibpapier und ich sprach viel mit ihm. Die Freiheit des Gartens interessierte ihn nicht. Etwas fehlte ihm. Ich wusste ja, was es war, aber auch, dass ich es ihm nicht würde ersetzen können. Er versuchte, mit den neuen Bedingungen klarzukommen, aber die ganze Zeit spürte ich, das war nur ein Ersatz, etwas Vorläufiges. Vielleicht ging es ihm wie einem alten Menschen, der in ein Pflegeheim kommt. Es mag ja gar nicht schlechter sein. Man muss auf vieles verzichten, dafür hat man ein paar Annehmlichkeiten. Im tiefsten Inneren aber bleibt das Bild vom Leben, wie es einem einst gefallen hatte und wie es nie mehr sein würde. Wer sagt, dass das nur bei Menschen so ist? Für Molle war das Paradies wahrscheinlich die Zwei-Zimmer-Wohnung mit einem Dschungel aus Kratzbäumen und Plüschhöhlen, wo er friedlich mit seiner Menschenfreundin alt geworden war und das er freiwillig nie verlassen hätte. Uns blieben noch ein paar gemeinsame Monate. Ich habe versucht, sie ihm so angenehm wie möglich zu machen, dem großen Molle Einzahn. Für solche Fälle hole ich immer den winzigen Rest Unsterblichkeitsglauben raus, der mir geblieben ist. Schon damals habe ich für meine Katzen Gedichte gemacht, manchmal Rollengedichte. Ich lieh mir unverschämterweise ihre Stimmen. Gelegentlich waren es Trauerliedchen, wenn einer oder eine mich verließ. So für Molle Einzahn, der auch Weisheitszahn hätte heißen können und der im Februar 1996 gestorben ist. Das waren nur kurze Stücke von einem sehr langen Weg. Jetzt gehst du und reißt eine Lücke. Das Leben ist seltsam und schräg. Ich hab dich so gern gespürt und die Welt war reicher durch dich. Du hast mich gewaltig gerührt und jetzt fährt's mir durchs Herz wie ein Stich. Du hast dich zum Abschied entschlossen. Ich hab keinen Abschied gewollt von meinem schwarzen Genossen, Molle Einzahn, einem Kater wie Gold. Immer wieder kamen welche, die mich nur ein Stück begleitet haben. Das ergab sich so, Schicksal. Als Babys waren nur meine allerersten eigenen Katzen zu mir gekommen. Als die Amerikaner aus unserer Gegend wegzogen und zurück in die USA gingen, hinterließen sie hilflose Haustiere, die um den Hals ein Schildchen Vaccinated Against Rabies trugen. Eines davon suchte sich mich aus und lernte schnell Deutsch. Ich taufte sie Medi, nach Thomas Manns Jüngster, nahm ihr das blöde Schild ab, das sie gegen gar nichts geschützt hatte. Sie war eine stille Freude und wurde sehr alt. Zu den Katzensammlerinnen, deren großes Herz manchmal zu problematischen Herdenbildungen führt, habe ich aber nie gehört. Ich traue mir nur eine sehr homöopathische Dosis Selbstlosigkeit zu. Mit Schrecken denke ich an frühere Zeiten, in denen im Frühling viele niedliche Katzenbabys von ihren stolzen Müttern durch meinen Garten geführt wurden. »Kümmere dich um die Belger«, schienen diese Freibeuterinnen zu sagen. Ich versuchte mein Bestes und suchte nach Planstellen. Stolz, frei, unsterilisiert. Das war eine Mischung, die mir mit zunehmendem Lebensalter immer weniger romantisch, dafür eher irre erschien. Nicht nur bei der unkontrollierten Vermehrung von Katzen geht's mir so. 2 Jahre nach dem Tod des Erbkaters Molle Einzahn begann eine Beziehung, die für beide Seiten sehr glücklich genannt werden kann. Das hoffe ich jedenfalls. Ganz sicher kann man da nie sein. Tino, eine knappe Handvoll orange getigerter Kater mit etwas Weiß drin, wurde mir ans Herz gelegt und blieb dort für fast 15 Jahre. Er war der inspirierendste von allen. Und Tino-Gedichte, die ich entgegen meiner sonstigen Gewohnheit als einzige lyrische Versuche freiließ, tauchten an den merkwürdigsten Orten im Netz auf. Die Werbung für ein Katzenfutter, das ich nicht kannte, war noch einzusehen. Warum sie auf der Website einer Sektion der anonymen Alkoholiker auftauchten, blieb mir ein Rätsel. Vielleicht als Beweis, dass es eine glückliche Sorte von Kater gibt. Auch in den Tino-Gedichten kann man dem Lebensablauf auf der Spur bleiben. Mit den Jahren verlieren sie das Ungestüme und werden gesetzter. Und irgendwann kommt dann wieder das letzte Lied. Als die Dichterin Sarah Kirsch im Mai 2013 starb, war Tino gerade ein halbes Jahr tot und wurde sehr von mir betrauert. Dennoch war schnell eine Trösterin da, von ihr erzähle ich gleich. Wir, Sarah, haben so viele Katzen überlebt, voll Zorn auf den Tod und oft unter Tränen. Mit den Jahren aber kommt auf leisen Pfoten die Gewissheit, eine wird's geben, die uns überlebt. Das, dessen war ich ganz sicher, würde in meinem Fall Fanny sein, das schwarz-weiße italienische Wunder aus der Gernhardtschen Toskana. Ein halbes Jahr alt, Seidenfell, Piratenfrätzchen mit Zorro-Maske, war sie ein Fall von rettungsloser Liebe auf den ersten Blick. Almut G. hatte sie mitgebracht und obwohl ich keine junge Katze, kein Mädchen und keine schwarz-weiße hatte haben wollen, bei der Freundin im ersten Stock gab es 2 Schwarz-Weiße, sie war die Erfüllung aller Wünsche. Ihrer Kindheit konnte ich einigermaßen furchtlos zuschauen, denn es war Winter und die Tür zum Garten blieb zu. Einmal zeigte ich ihr den Schnee. Sie schleppte begeistert ihren kleinen Bauch drüber und war im übernächsten Garten, so schnell konnte ich gar nicht schauen. Ich ahnte, was auf mich zukommen würde und dass die Angstlosigkeit meiner jungen Jahre mich ein für alle Mal verlassen hatte. Fanny war verspielt, energisch, neugierig. Eingesperrt zu sein, wäre für sie die Hölle gewesen. Für den, der es versucht hätte, allerdings auch. Sie war eine Tänzerin, und ich sehe noch ihren kleinen schwarz-weißen Schatten, wie sie auf dem Rasen einen sehr, sehr toten Eichelhäher so anmutig in die Luft wirft, als zeigten sie zusammen einen Pas de deux. Sie war überhaupt eine große Finderin und brachte allerlei Opfer an, von denen ich sicher war, dass es nicht ihre waren. Mit allen tanzte sie. Spätestens um 6 in der Früh warf sie mich aus dem Bett. Sie konnte gar nicht begreifen, wie man den Verlockungen der Freiheit faul unter einer warmen Decke zu widerstehen vermochte. Ab dann schaute ich viertelstündlich, ob ihr kleines Zorro-Gesichtchen am Fenster auftauchen würde. Ich hatte nicht gewusst, wie teuer man irgendwann die Liebe bezahlen muss. Sommernächte waren viel zu schade, um sie bei einer langweiligen alten Frau zu verpennen. Ich sah es ein, wir waren auch mal so gewesen. Also warten und bangen. Am 13. März kam sie nicht. Ich fand ihre kleine Leiche an einer Bushaltestelle. Die Polizei hatte mir die Stelle gesagt. Gesucht hätte ich sie da nie. Jemand hatte sie in ein Körbchen gelegt. Ich habe nie erfahren, wer. Vielleicht der, dem sie ins Auto gelaufen war. Kaum 2 Jahre ist sie alt geworden. Das war's mit den Katzen, dachte ich, als ich nach Tagen aus der totalen Schwärze in eine Art Grau kam und wieder denken konnte. Fanny hätte auf andere Art meine letzte Katze sein sollen. Die Geschichte war noch nicht zu Ende, obwohl alles dafür sprach. Fanny hatte einen hartnäckigen Verehrer gehabt, einen verwilderten, mageren Kater, getigert, weiße Schnauze und schmutzige weiße Socken. Er schnürte klagend durch die Gärten. Ich gab ihm zu fressen. Fanny machte sich überhaupt nichts aus ihm, dem verflohten Grobian. Er war wohl total unter ihrem Niveau. Wir nannten ihn Stalker. Ute aus dem ersten Stock tat er leid, weil er seinen Kummer in die Welt posaunte. Im Januar fing ich ihn ein, was er sich stoisch gefallen ließ. Ich brachte ihn zum Tierarzt und es wurde getan, was nötig war. Impfen, entflohen, chippen und natürlich kastrieren. Vielleicht wurde Fanny nach seiner Zivilisierung etwas gnädiger ihm gegenüber. Das war meine Hoffnung. Aber kein Gedanke. Schien sie zu sagen, der doch nicht, auch wenn er sich parfümiert. Der Stalker vagabundierte weiter, mit sehnsüchtigen Blicken und lauten Klageliedern. Eine Woche nach Fannys Tod kam er durch die offene Terrassentür. Ihr Klo stand noch in der Küche, er benutzte es. Dann legte er sich vor mein Bett und blieb für Stunden reglos liegen. Ja, so war das. Er geht raus, aber er bleibt nicht lang. Er frisst nicht mehr alles, was ich ihm vorsetze, wie er es am Anfang gemacht hat. Freiheit wird total überschätzt, sagt er. Ich habe sie erlebt, herzlichen Dank. Er hat ziemlich zugenommen und ist nicht begeistert, wenn Besuch da ist. Stalker, mein fetter Retter.